Wir studieren ja Vers für Vers durch das Neue Testament. Sonntagmorgens, wir sind in Johannes Kapitel 20, ab Vers 19, heute Morgen. Ich möchte euch einladen, euch mal folgende Situation vorzustellen. Eine Situation, die für viele Geschwister in einigen islamischen Ländern Realität ist, leider Gottes. Stell dir mal vor, du lebst in Somalia. So gut wie alle Menschen sind Moslems dort, also keine Christen. Ungefähr 10 Millionen Einwohner, davon vielleicht ein paar hundert Christen. Die einzigen Christen, die du kennst, sind die paar Mitglieder dieser kleinen Untergrundgemeinde, mit der du dich heimlich triffst. Leider ist einer von denen ein Verräter und euer Pastor, der wird gefangen genommen von den Al-Shabaab-Milizen und er wird gefoltert und dann öffentlich hingerichtet am Marktplatz deines Dorfes. Wie geht es euch? Wie fühlt ihr euch als kleine Untergrundgemeinde? Schlafst du ruhig, nachdem es passiert ist? Oder hast du Angst? Ich denke, so ähnlich können wir uns das vorstellen, diese Situation, in der die Jünger hier waren, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Ich meine, es war schon immer kostspielig, Jesus nachzufolgen. Offiziell waren die ja alle Juden und die jüdischen Leiter, wie ihr wisst, die waren gegen Jesus eingestellt und die hatten schon lange zuvor beschlossen, dass jeder, der Jesus nachfolgen will, exkommuniziert wird, also aus der Gemeinschaft, aus der Synagoge ausgeschlossen wird, Ausgestoßene. Aber dann in den letzten Tagen hat sich alles nochmal wirklich krass zum Schlechteren gewendet. Jesus wurde verraten, er wurde verhaftet, die öffentliche Meinung ist gegen ihn ausgeschlagen, da war dieser Mob, der geschrien hat, kreuzige ihn. Jesus wurde zum Tode verurteilt und er wurde öffentlich grausam hingerichtet, zu Tode gefoltert. Das war direkt vor den Feiertagen. Und jetzt waren so ein paar Feiertage, da stand das ganze Leben still. Aber dann heute, jetzt ist der erste Tag, wo sich alle wieder frei bewegen dürfen. Oh, was wird passieren? Wird eine große Christenverfolgung ausbrechen? Wird es eine Razzia geben und werden die jüdischen Polizisten sozusagen versuchen, die zweite Führungsriege auch festzunehmen, vielleicht auch hinzurichten? Was wird mit uns geschehen? Und wir wissen nicht, vielleicht haben die Jünger auch diese Gerüchte gehört, die die hohen Priester in die Welt gesetzt haben, nämlich, dass die Jünger den Leib von Jesus gestohlen haben. Oh Mann, wenn das so wäre, dann hätten die auch ein Problem mit den Römern, weil die Römer haben nicht lange rumgefackelt mit Grabräubern, die das römische Siegel gebrochen haben und missachtet haben. Ihr wisst, erinnert euch am Abend, an dem Jesus verhaftet wurde, hat Jesus seine Jünger beschützt. Aber jetzt ist Jesus scheinbar nicht mehr da. Und sie fühlen sich schutzlos, verfolgt und schwach und sind voll Angst. Seht ihr hier im Vers 19 lesen wir, als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, am Sonntag, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren. Das war die Situation. Türen fest verriegelt. Angst war die vorherrschende Emotion an diesem Tag für die Jünger. Die Türen waren fest verriegelt. Ich glaube, Johannes betont es hier nochmal besonders. dass Jesus nicht irgendwie, wie manche behaupten, ja, wieder irgendwie lebendig geworden ist da in seinem Grab und dann trotz den tödlichen Wunden diesen Stein von 1 bis 2 Tonnen weggerollt hat und sich irgendwo an den römischen Soldaten vorbeigeschlichen hat und sich dann irgendwie in dieses Haus reingeschlichen hat und dann gesagt hat, hallo, hier bin ich. Ist nicht wirklich glaubwürdig, diese Theorie. Johannes sagt uns, die Türen waren verriegelt. Also Jesus ist nicht durch die Tür reingekommen zu den Jüngern. Auch diese Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist, das ist erst sehr langsam gewachsen in den Jüngern. Zuerst sind Maria Magdalena und die anderen Frauen zu ihnen gekommen und haben erzählt, die Engel sind uns erschienen und haben gesagt, Jesus ist auferstanden, wie er es prophezeit hat, und dann ist er selbst uns erschienen. Und was war die Reaktion der Jünger? Sie haben den Frauen nicht geglaubt. Also der ungläubige Thomas war nicht die Ausnahme, sondern die Regel. In Markus 16 lesen wir, als Jesus ihnen dann erschien, wies er alle Apostel zurecht wegen ihrem Unglauben und ihrer Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen haben, nicht geglaubt hatten. Also Angst, Unglaube, das hängt ja oft zusammen. Das war die Stimmung. Und dann irgendwann an dem Nachmittag ist der auferstandene Jesus dem Petrus erschienen. Und an dem Punkt haben die Jünger wahrscheinlich gesagt, okay, ja, wahrscheinlich stimmt es, Jesus ist wirklich auferstanden, scheint aber, dass sich die Begeisterung noch so ein bisschen in Grenzen gehalten hat. Vielleicht war das zu abgefahren, zu unglaublich, vielleicht war es auch noch so ein bisschen zu abstrakt für sie. Okay, Jesus ist auferstanden, aber was heißt das für mich persönlich? Was hat das mit meinem Leben persönlich zu tun? Und dann ist Jesus den beiden Jüngern, dem Kleopas und seinem Freund, auf dem Weg nach Emmaus erschienen und sie sind zurückgelaufen zu den versammelten Jüngern. Das ist eigentlich kurz hier vor unserer Stelle, in der wir jetzt sind, da sind die zwei dazugestoßen und auch sie haben den Jüngern erzählt, Jesus lebt und er hat uns die beste Bibelstunde gehalten, die wir je gehört haben. Und dann hat er Brot gebrochen mit uns und er ist unsichtbar geworden, aber Jesus lebt. Und ich bin sicher, dieser Bericht der zwei Jünger hat einiges an Aufregung verursacht. Und vielleicht war da Begeisterung, waren wahrscheinlich viele Fragen, war Diskussion. Und dann mitten in diese Situation hinein tritt jetzt Jesus. Vers 19 weiter, da kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Also Jesus ist plötzlich da. Oder er war vorher auch da, aber er ist plötzlich sichtbar für die Jünger. Und das war ihre erste Reaktion. Nicht oh, sondern ah, ein Geist. Haben erstmal einen gehörigen Schock gehabt. Und dann spricht Jesus dieses Wort in diese angstvolle Situation hinein. Friede euch. Shalom. Friede. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Also er hat sich hier eindeutig identifiziert. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Also Jesus kommt in ihre Mitte und da ist Friede und Freude statt Angst. Und das ist, was die Gegenwart Jesu in unser Leben bringt. Und das ist der erste von zwei Punkten, den ich mir ansehen möchte mit euch in diesem Abschnitt heute. Gibt es etwas, was dir Angst macht gerade? Gibt es irgendwas, was dir den Frieden raubt in deinem Herzen? Irgendwas, was dir die Freude raubt. Mach dir erstens bewusst, dass Jesus da ist. Jesus ist da. So real, wie er in der Mitte der Jünger war. Und Jesus sagt zu dir heute Morgen, Shalom. Friede dir. Und dann zweitens, also erstens, du bist nicht allein, Jesus ist bei dir und er ist nicht nur irgendwie abstrakt auferstanden, nee, er ist auferstanden, um bei dir zu sein. Und zweitens, erinnere dich dran, an das, was er für dich getan hat. Nämlich er hat dich versöhnt mit Gott. Im Römerbrief Kapitel 5 lesen wir, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Jesus ist da bei dir und er ist nicht mehr dein Feind, wenn du dich ihm anvertraut hast, sondern er ist dein Freund. Nicht mehr dein Richter, nicht mehr dein Ankläger, sondern dein Bruder. Und seht das auch hier an Jesus. Jesus tritt in ihre Mitte und er sagt ihnen, hey Leute, was seid denn ihr für Penner? Ihr seid hier alle weggelaufen, habt mich allein gelassen, klagt sie hier an. Nee, er tritt in ihre Mitte und sagt, Friede euch. Er ist dein Retter, er ist dein Freund. Und dann drittens, erinnere dich dran, wer Jesus ist. Er ist der Allmächtige, er ist der souveräne Gott. Der Jesus, der bei dir ist, ist der Allmächtige, der alles kann, dem nichts unmöglich ist, der alles unter seiner Kontrolle hat. Und Paulus sagt in Römer 8, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Oder Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wirklich, was können Menschen mir antun? Das Schlimmste, was Menschen mir antun können, ist mich in seine herrliche Gegenwart befördern. Das ist das Allerschlimmste, was mir passieren kann. Und das können sie auch nur tun, wenn Gott es zulässt. Also wir brauchen keine Angst haben, wir brauchen keine Menschenfurcht haben vor allem. Und dann viertens, erinnere dich an seine Verheißungen. Er hat gesagt in Matthäus 6, Vers 33, dass wenn wir sein Reich und seine Gerechtigkeit zuerst suchen, also dass wir von ihm beherrscht werden und seinen Willen zu tun, wenn das unsere Ausrichtung ist, dann wird er alles andere hinzufügen, was wir brauchen. Er wird dich versorgen. Das hat er dir versprochen. Und in Matthäus 28 hat er gesagt, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Oder denkt an Römer 8, Vers 28. Ich weiß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und fünftens, erinnere dich an seine Liebe für dich. Er liebt dich so sehr, dass er sich selbst für dich hingegeben hat. Und er hat gesagt, niemand hat größere Liebe als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat er für dich getan. Niemand liebt dich mehr als er. In Römer 8 auch schreibt der Paulus, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr? Oder Schwert. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also diese Gewissheit, dass Jesus dich liebt, egal was, und dass er bei dir ist. Und dass selbst wenn die Menschen dich vielleicht ablehnen und dich nicht lieben, du kannst immer wieder zurückfallen auf seine Liebe für dich. Und darin kannst du geborgen sein. Nichts wird dich scheiden von seiner Liebe für dich. Und deswegen, sechstens, kannst du ihm alle deine Ängste und alle deine Sorgen bringen. Vertrau dich ihm an, ruhe in ihm. Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen eure Gebete und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Also in Situationen, wo wir nicht ein- und auswissen, die wir nicht verstehen, der Friede, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Shalom. Dieser Friede von Gott wird unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren, dass wir uns nicht verrückt machen. Und die Freude am Herrn ist unser Schutz. Das ist das Erste, was Jesus sagt in dieser Stelle heute. Friede dir. Wir können Frieden haben in ihm. Frieden mit Gott und den Frieden von Gott. Das ist eine Konsequenz von dem Frieden mit Gott. Zuerst müssen wir mit Gott versöhnt sein, natürlich. Erst dann können wir seinen Frieden erfahren. Als Zweites sehen wir in unserem Abschnitt die Aussendung seiner Jünger. Vers 21, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Und dann sagt er, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Wohin sendet Jesus uns? In die Welt, genau, zu den Verlorenen, zu den Menschen, die ihn nicht kennen, zu den Menschen, die durch ihre Sünde entfremdet sind von Gott, die verloren sind auf dem Weg in die Hölle. Dahin sendet uns Jesus. Und womit sendet er uns? Was dürfen wir den Menschen bringen? Das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Ist das ein cooler Job, cooler Auftrag, den wir haben? Wir dürfen Menschen die beste Nachricht bringen, die es gibt. Ist wunderbar. Diese Botschaft, dass Gott uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus. Das dürfen wir weiter sagen. Das fängt mit der schlechten Nachricht an. Auch das müssen die Menschen verstehen, nämlich, dass wir Sünder sind. Und jeder, der ehrlich zu sich selbst ist, weiß es. Weil jeder hat schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Wir können nicht mal unsere eigenen Maßstäbe halten. Schon gar nicht die, die Gott uns gibt. Also wir haben ein Problem mit Gott. Schuld, Sünde, und das trennt uns von ihm. Wir haben nicht so gelebt und nicht so gedacht, nicht so geredet, wie wir es immer hätten tun sollen. Und wir können auch nichts tun, um das irgendwie wieder gut zu machen. Den Mist, den wir schon verbockt haben. Und eine Sünde versaut unsere ganze Beziehung mit Gott, entfremdet uns von ihm. Aber Gott möchte uns beschenken. Mit seinem ewigen Leben, mit Versöhnung, mit Vergebung. Und er hat das für uns getan, was wir nicht selber tun können. Und das hat er in Jesus getan. Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, wenn wir es ganz genau sagen wollen, Jesus, der Sohn, ist Mensch geworden. Und er hat dieses perfekte, sündenlose Leben gelebt, was wir nicht leben können. Und dann ist er an unser Kreuz gegangen, das wir verdient haben. Hat unsere Schuld sich zurechnen lassen, auf sich genommen, die Konsequenz dafür erlebt. Gott, der Vater, hat ihn am Kreuz behandelt, als hätte er unser Leben gelebt, sodass er uns behandeln kann, als hätten wir sein Leben gelebt. Und Jesus ist für unsere Schuld gestorben, hat unsere Schuld beglichen, er ist auferstanden, er lebt und er bietet uns ewiges Leben mit Gott als Geschenk an. Bekommt jeder das Geschenk? Nee, nur die, die es annehmen. Nur für die ist es wirksam. Und wir nehmen es an, indem wir uns Jesus anvertrauen, indem wir unsere Selbstgerechtigkeit hinter uns lassen, nicht länger auf das tun, was wir getan haben oder was wir nicht tun und all diese Dinge, unsere Religiosität, sondern dass wir allein auf das vertrauen, was Jesus für uns getan hat und uns ihm hingeben. Und dann können wir versöhnt werden mit Gott dem Vater, mit unserem Schöpfer, durch Jesus Christus. Also Gott, der König des Universums, lädt uns ein, in sein Reich zu kommen. Er lädt uns ein, Teil seiner Familie zu werden, seiner geistlichen Familie. Er lädt uns ein, ewiges Leben mit ihm zu erfahren. Das ist wunderbar. Das ist die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die wir den Menschen bringen können. Und wirklich jedes Herz sehnt sich danach. Dafür sind wir erschaffen. Ob es den Menschen bewusst ist oder nicht, tief im Herzen sehnt sich jeder Mensch danach, nach Versöhnung, nach Gemeinschaft mit Gott. Es gibt nichts Irdisches, was dieses Loch in unserem Herzen wirklich füllen kann. Nur er, auf ihn hin sind wir geschaffen. Und so haben wir eine wunderbare, gute Nachricht, die eigentlich genau dem entspricht, was die Menschen brauchen. Und wir dürfen es weitervermitteln. In Matthäus 28 hat Jesus gesagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, das heißt zu Nachfolgern Jesu. Das ist auch wichtig. Es geht nicht darum, einfach Namenschristen zu produzieren. Irgendwie schnell mal ein Bekehrungsgebet oder so. Nee, es geht darum, dass Menschen Jesus nachfolgen. Also macht sie zu Jesu Nachfolgern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also das ist die Berufung, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Und Gemeinde ist nicht irgendwie eine Organisation oder ein Gebäude oder sowas. Gemeinde sind wir alle. Gemeinde ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Berufung, dass wir allen Menschen diese gute Nachricht weitersagen, dass wir so viele Menschen, wie wir nur können, zu Jesus bringen, um sie mit Gott zu versöhnen und dass wir sie zu seinen Nachfolgern machen, indem wir sie taufen, und Taufe ist auch ein Glaubensbekenntnis, und indem wir sie lehren. Wie funktioniert es praktisch, Jesus nachfolgen? Wie sieht das aus? Also Leute, das ist unsere Vision, das ist unsere Berufung, das ist unsere Mission als Gemeinde. Hier schwarz auf weiß in Gottes Wort. Wir müssen nicht irgendwie lange darum ringen oder lange darum beten oder lange irgendwie suchen. Nee, das ist unsere Vision als Gemeinde. Das ist unser Auftrag. Das Einzige, was wir noch tun müssen, ist drüber beten, wen genau Gott durch uns erreichen will und wie das genau aussehen soll, wie wir das tun können. Auch da möchte er uns konkret führen. Aber der Auftrag ist klar. Also, Jesus sendet uns. Wohin? Zu den Verlorenen. Womit? Mit der guten Botschaft. Warum sendet uns Jesus? Ja, weil Gott selbst ein Missionar ist. Das ist sein Herz. In Johannes 3, Vers 16, Stelle, die ihr alle kennt, da lernen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, das heißt die verlorenen Menschen in der Welt, dass er einen einzigartigen Sohn Jesus gegeben hat, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Als der Vater hat den Sohn gesandt. Jesus war ein Missionar sozusagen. Jesus war auf einer Rettungsmission in dieser Welt. Und er hat durch sein Leben und seinen Tod am Kreuz für uns die Grundlage für Erlösung und Vergebung mit Gott gelegt. Und jetzt sendet er uns. Er sagt, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr die Missionare. Jeder einzelne von euch. 2. Korinther, Vers 5, da sagt Paulus, er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Er hat in uns das Wort von der Versöhnung gelegt. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also wir sind seine Gesandten, wir sind seine Mitarbeiter in diesem Versöhnungsdienst. Wir sind Jesu Leib. Wir sind seine Münder, wir sind seine Hände. Und das ist so ein Vorrecht. Und Paulus sagt in 2. Korinther 5 auch, die Liebe Christi drängt uns dazu. Jesus liebt die verlorenen Menschen. Und wir lieben Jesus. Und deswegen wollen wir das tun, was ihm am Herzen liegt. Das ist unsere absolute Priorität. Wir können uns fragen an dieser Stelle, wie gut erfüllen wir unseren Auftrag als Gemeinde? Wie gut erfüllen wir unsere Mission? Oder auch persönlich, es betrifft ja jeden Einzelnen, wie gut erfüllst du deinen Auftrag? Wie viel von deinen, von unseren Ressourcen und unserer Aufmerksamkeit, unserer Zeit, unserem Herz, unserem Gebet, unserer Anstrengung fließt wirklich in diesen Auftrag, der Jesus so wichtig war? Der christliche Soziologe George Barna hat geschrieben, die christlichen Gemeinden in den USA sind im Allgemeinen uneffektiv in Evangelisation und im Jüngermachen. Und ich denke, in Deutschland sieht es nicht viel besser aus. Also laut meiner Beobachtung sind wir eher noch träger als die Geschwister in den USA. Und er schreibt, das meiste an Gemeindewachstum besteht einfach aus einem Recyceln von Kirchengehern von einer Gemeinde zur anderen. Das sind ernüchternde Beobachtungen, oder? Wir schauen nach Südamerika und nach Afrika und nach Asien und da sehen wir echte Erweckung. Aber die Kirche Jesu im Westen hat wirklich ein Problem. Hat das Wesentliche aus den Augen verloren. Und es ist nicht so, dass sich unser Leben, oft auch unser Gemeindeleben, um so viele andere Dinge dreht. In einer Studie, die der George Barna über das Gemeindeleben in den USA gemacht hat, sagen 89% der Befragten, der Hauptzweck der Gemeinde ist, meine Bedürfnisse und die meiner Familie zu befriedigen. Und nur 11% stimmen zu, dass der Zweck der Gemeinde ist, die verlorene Welt für Christus zu erreichen. Und 89% sagen, hey, der Zweck für die Gemeinde, warum ich in die Gemeinde gehe, ist, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Geht um mich, mich, mich. Ich habe letzte Woche so eine Parodie auf YouTube gesehen von so einer Lobpreisleiterkonferenz. Die haben das so ein bisschen ironisch aufs Korn genommen, wie es nicht sein soll. Und hat dieser Lobpreisleiter sein Lieblingslied geschrieben. Gott, du siehst auf mich, während ich auf dich sehe, wie du auf mich siehst. Also so alles dreht sich um mich. Und manchmal, selbst wenn wir uns unsere Lobpreislieder anhören, hat sich verändert. Es gibt ein paar wirklich gute Lieder, aber es gibt auch ein paar wirklich schlechte, würde ich sagen, die wirklich so humanistisch sind und alles dreht sich nur um mich, mich, mich. Im Vergleich, guckt euch mal die Texte von den alten Hymnen an. Also die Ausrichtung der westlichen Kirche hat sich ganz sicher verändert. Barna hat auch die Entdeckung gemacht, er schreibt, in fast jeder Gemeinde, die er studiert hat, ist es so, dass es immer nur eine kleine Gruppe von Menschen ist, die leidenschaftlich darin sind, die Verlorenen zu erreichen. Und er fragt, haben die Menschen in der Gemeinde die Vision, Ungläubige zu erreichen? Und er antwortet dann darauf auf die Frage, wenn nicht, dann ist diese Organisation nicht wirklich eine Gemeinde. Es ist einfach eine Gruppe von Menschen, die fasziniert ist von Religion. Ein paar herausfordernde Worte, oder? Es wäre darüber nachzudenken. Viele Christen verstecken sich so wie die Jünger hier in unserer Stelle hinter ihren Kirchentüren, hinter den Verschlossenen und trauen sich nicht rauszugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Oder sie sind schlicht und einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt und ihrer kleinen Welt. Und es ist ein kranker Zustand. Ist nicht, wie es sein sollte, oder? Stimmen wir da alle überein? Das ist nicht, wie es sein sollte. Ich meine, das ist wie wenn wir die Medizin gegen eine tödliche Krankheit hätten und wir wären nicht bereit, sie zu teilen. Und die Menschen haben eine tödliche Krankheit, eine geistlich tödliche Krankheit sogar, und die nennt sich Sünde. Und du und ich, wir haben die Pillen in unserer Tasche, die diese Krankheit heilen. Pille heißt Evangelium. Pillen, die Jesus uns gegeben hat. Und du hast diese Pille eingenommen, du bist geheilt. Ich meine, wie kannst du anderen beim Sterben zusehen, ohne das zu teilen? Wie kannst du damit zufrieden sein, selbst gerettet zu sein und vielleicht noch deine Frau, hoffentlich auch deine Kinder? Aber was ist mit dem Rest deiner Familie? Was mit deinen Nachbarn? Was mit deinen Arbeitskollegen? Was ist mit deinen Sportfreunden? Wie kannst du dein Herz ihnen gegenüber verhärten? Das ist falsch, das ist böse. Und Leute, ich predige wie fast immer vor allem zu mir selber. C.C. Ryle hat geschrieben, die höchste Form der Selbstsucht ist es, wenn ein Mensch damit zufrieden ist, allein in den Himmel zu gehen. Kirche im Westen hat ein Problem. Wir haben ein Problem. Ich habe ein Problem. Wie können wir mutiger werden? Wie können wir ausgerichteter werden? Wie können wir unseren Auftrag ausführen, ohne die Begeisterung dafür zu verlieren und ohne auszubrennen? Ich denke, wir sehen ein paar Dinge hier in unserem Text auch dazu. Haben schon ein paar gesehen. Erster Punkt ist Friede. Wir müssen keine Angst haben, das zu tun. Den Mund aufzumachen. Und Leute, um die frohe Botschaft weiterzusagen, müssen wir unseren Mund aufmachen, okay? Das Evangelium hat einen konkreten Inhalt. Manche sagen, naja, ich predige das Evangelium durch mein Leben oder durch meine Werke, das ist wunderbar, das ist schön, das gehört dazu, aber es langt nicht. Du musst den Mund aufmachen. Es ist eine Botschaft, die muss weitergesagt werden. Aber keine Angst, es zu tun. Jesus sagt, Shalom. Friede mit dir. Keine Angst, ich bin mit dir. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir erstmal wirklich das erkennen, dass das unser Auftrag ist. Das ist dein persönlicher, unser persönlicher Auftrag von Gott. Also schau dich nicht um irgendwie auf andere, was die tun oder nicht tun. Es ist deine persönliche Berufung. Jeder Christ sollte auf irgendeine Art und Weise an dieser Rettungsmission und Versöhnungsmission beteiligt sein. Und es gibt unterschiedliche Begabungen, da sind vielleicht unterschiedliche Betonungen. Nicht jeder ist ein Evangelist, nicht jeder ist vielleicht berufen, raus auf die Straße zu gehen und zu predigen, aber jeder Christ ist berufen, das Evangelium weiterzusagen. Seinem kleinen Rahmen. Vielleicht ist der eine mehr begabt als Evangelist. Vielleicht hat der andere eine Gabe zu geben. Vielleicht ist das dein Teil, das zu unterstützen. Aber es gibt so viele unterschiedliche Begabungen. Vielleicht bist du grafisch begabt und kannst da ein Traktat entwerfen oder sowas. Aber jeder Christ sollte auf irgendeine Art und Weise beteiligt sein. Und wenn es nur im Gebet ist, dass du im Gebet wirklich ringst um die Seelen von Menschen. Also erkenne, es ist dein Auftrag. Nimm den Auftrag an. Jesus ist der Herr, Jesus ist das Haupt seines Leibes. Also müssen wir eigentlich sagen, jawohl, Sir, natürlich, gerne wollen wir das tun. Wenn dir das so am Herzen liegt, Jesus. Und das ist der nächste Punkt. Seid ihr bewusst, wie sehr es Jesus am Herzen liegt? Wie gesagt, Jesus ist ans Kreuz gegangen für die Verlorenen. So wichtig war es ihm. Und er hat von diesem Auftrag vor seiner Kreuzigung gesprochen. Er spricht jetzt danach, gleich nachdem er auferstanden ist, davon. Das war seine Leidenschaft. Dafür ist Jesus gestorben. Dafür hat Jesus gelebt. Und er will es weiter durch dich tun. Die Verlorenen erreichen. Vierter Punkt ist ein Unterpunkt eigentlich dazu, ist, wir müssen auf Jesus ausgerichtet sein, nicht auf uns selbst. Stille Zeit mit ihm, Gemeinschaft mit ihm verbringen, auf ihn hören, dass wir sein Herz und seine Perspektive gewinnen. Seht das auch hier in diesem Text, Jesus trat in ihre Mitte. Jesus, er ist das Zentrum unseres Lebens. Er ist das Zentrum unserer Gemeinschaft. Und seht als fünften Punkt, wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun. Jesus lebt in dir durch den Heiligen Geist und er will es durch dich tun. Du musst dich ihm nur zur Verfügung stellen und Ja sagen und gewillt sein. Seht hier im Vers 22, und als er dies gesagt hatte, als er ihnen diesen Auftrag gegeben hat, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Das erinnert uns an das erste Buch Mose, an die Schöpfung des Menschen, wo Gott dem ersten Menschen Leben eingehaucht hat. Empfangt Heiligen Geist. Und es gibt zwei Auslegungen, was hier passiert ist. Die einen sagen, zu diesem Zeitpunkt sind die Jünger von Neuem geboren worden und der Heilige Geist ist in sie gekommen und hat Wohnung genommen in ihnen. Die anderen sagen, dieses Anhauchen, empfangt Heiligen Geist, war eine symbolische Handlung für das, was zu Pfingsten passiert ist. Mit der Diskussion wollen wir uns heute nicht lange aufhalten. Wichtig ist, dass wir sehen, dass die Jünger aus der Beziehung und aus der Kraft des Heiligen Geistes an ihren Auftrag gingen. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Jesus hat in Kapitel 14 und Kapitel 16 über den Heiligen Geist geredet und jetzt erfahren die Jünger das, worüber er geredet hat. Und wenn ihr das verpasst habt, könnt ihr euch alle unsere Predigten online runterladen. Kapitel 14 haben wir uns darüber unterhalten, wer der Heilige Geist ist und wie er ist und wie er wirken will. Und Dienstagabends haben uns parallel dazu die Gaben des Heiligen Geistes angesehen. Auch die stehen online unter den Themenpredigten. Aber ist der Schlüssel, wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun. Also wenn wir in Beziehung mit Jesus leben und wenn wir aus der Kraft des Heiligen Geistes an unseren Auftrag gehen, dann werden wir nicht ausbrennen. Dann werden wir zugerüstet sein und befähigt sein. Also nochmal, du bist nicht allein in dieser Berufung, in diesem Dienst der Versöhnung. Es ist Teamarbeit. Es ist Teamarbeit zwischen Gott und dir. Und das ist wunderbar, das ist ein Abenteuer. Ich kann das bezeugen, jedes Mal, wenn ich meinen Schweinehund überwinde und rausgehe oder irgendwem Bekannten über Jesus rede, dann ist es ein Abenteuer mit Gott. Vielleicht ist deswegen unser christliches Leben manchmal so langweilig oder so eingefahren, weil wir es nicht tun. Wir leben nicht unsere Berufung. Ich meine, Jochen bezeugt es. Jochen ist mir ein Vorbild. Er tut es immer wieder. Und was für tolle Zeugnisse, was er mit Jesus erlebt. Leute, wenn wir an unseren Auftrag gehen, das ist der Punkt, wo wir Jesus besser kennenlernen. Das ist der Punkt, wo wir Jesus erfahren, wo wir seine Gaben erfahren, das Wirken seines Geistes in uns und durch uns und in anderen Menschen. Und das ist wunderbar, das ist ein Abenteuer, wenn wir uns darauf einlassen. Und seht als letztes, als sechsten Punkt die Wichtigkeit unserer Berufung. Es geht wirklich darum, dass die Sünden den Menschen behalten sind oder dass die Sünden den Menschen vergeben werden. Es geht um geistliches Leben oder geistlichen Tod. Vers 23. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Was Jesus hier nicht sagt, ist, dass wir herumgehen können oder dürfen oder sollen und den Menschen sagen, ja Gabi, deine Sünden sind vergeben, aber Manfred, deine sind behalten und Joe, deine sind auch vergeben. Sorry Tammy. Deine sind behalten. Das ist nicht, was Jesus meint. Dass wir irgendwie willkürlich Vergebung austeilen können oder auch nicht, das ist nicht gemeint. Denkt an Lukas 5. Als Jesus in dem Haus war und die Leute haben sich um ihn gedrängt und da kam dieser Gelähmte, der von seinen vier, also er kam, weil er getragen wurde von seinen vier Freunden und die haben das Dach abgedeckt und ihn heruntergelassen vor Jesus. Und Jesus spricht zuallererst zu diesem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und was haben die Pharisäer gedacht in dem Moment? Sie haben gesagt, wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Und die haben recht gehabt. Nur Gott kann die Sünden vergeben. Also wir können die Sünden vergeben, aber was wir tun können, ist Vergebung verkündigen. Ein griechisch Gelehrter hat diesen Satz hier so übersetzt. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie bereits vergeben. Also darum geht's. Wenn sich jemand zu Jesus bekehrt hat, sich Jesus anvertraut hat zur Vergebung seiner Sünden, dann kann ich dieser Person mit voller Autorität und mit Freude und Gewissheit zusagen, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Es gibt nichts mehr, was zwischen dir und Gott steht. Und es ist wunderbar, wenn wir das tun können. Wer hat es schon mal erlebt? Es ist wunderbar, wenn wir Menschen wirklich die Vergebung zusprechen können. Und manchmal kann man das wirklich beobachten, wie hier diese Last der Sünde von dem Herzen fällt und wie ein Gesicht anfängt zu strahlen. Es ist herrlich, es ist wunderbar zu erleben, wie ein Mensch neu geboren wird durch den Geist Gottes und das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, neues Leben, Versöhnung, Gemeinschaft, Vergebung. Oh, und wir dürfen sagen, dir ist vergeben. Was für ein wunderbarer Dienst. Auf der anderen Seite, wenn jemand Jesus ablehnt, dann können wir mit derselben Autorität sagen, deine Sünden sind dir behalten. Deine Sünden sind noch immer auf dir. Du stehst nicht unter Gottes Gnade, sondern du stehst unter Gottes Gericht. Du bist nicht auf dem Weg in den Himmel, sondern auf dem Weg in die Hölle, wenn du stirbst. Und manchmal sage ich auch Leuten das. Es ist wichtig, dass Menschen Klarheit haben, für geistlich klar sehen. Und seht hier im Vers 23 nochmal, Jesus sagt, wenn ihr, wisst ihr, dass Jesus keinen Plan B hat? Jesus will dich gebrauchen und Jesus will mich gebrauchen. Jesus will uns gebrauchen, seine Versammlung, seine Gemeinde, um die frohe Botschaft an den Mann zu bringen und die Frau zu bringen. Jesus hat keinen Plan B. Wenn wir es nicht tun, wird es nicht geschehen und Menschen werden verloren gehen. Getrennt von Gott in die Ewigkeit. Und das ist traurig. Deswegen eine persönliche Hausaufgabe zum Schluss. Wen sollst du erreichen? Wen will Jesus durch dich erreichen? Wen hat Gott in dein Leben gestellt? Überleg mal. Wo sind die Menschen in deinem Leben, die Jesus noch nicht nachfolgen und ihm noch nicht vertrauen? Lass dir die von Gott zeigen. Und dann bet drüber nach, wie du ihnen die frohe Botschaft weiter sagen darfst. Du kannst sie zum Kaffee einladen, ein Zeugnis erzählen, das Evangelium erklären, vielleicht ein Traktat weitergeben, vielleicht einen christlichen Film oder sie einfach mal in den Gottesdienst einladen und mitnehmen. Es gibt so viele verschiedene Arten. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Und dann zweite Hausaufgabe, frag Gott, wen sollen wir als Gemeinde erreichen? Wen konkret? Kinder, Jugendliche, Senioren, Geschäftsleute, Musiker, Punker, Rocker, Klassikfans, Literaturliebhaber. Wen? Gott zeige uns die Menschen, die wir erreichen sollen. Kranke im Krankenhaus vielleicht? Sterbende? Rollstuhlfahrer? Arbeiter? Hängt mit der Frage zusammen, dass wir Gott fragen oder uns selbst auch mal fragen, wo sind unsere Gaben? Wo sind unsere Ressourcen? Persönlich, aber auch als Gemeinde. Wie können wir diese Menschen oder diese Gruppen von Menschen erreichen? Und wieder ganz viele Möglichkeiten. Wir könnten wenn es um Kinder geht, zum Beispiel ein Ferienprogramm machen für Kinder oder einen Kindergarten aufmachen oder eine Krabbelgruppe oder wir könnten ins Krankenhaus gehen, einen Besuchsdienst machen oder vielleicht kochen für die Arbeiter im Industriegebiet oder Straßenevangelisation machen oder Konzerte in einer neuen Halle durch Medien. Es gibt so viele verschiedene Wege. Gott, wo sind unsere Stärken? Wo sind unsere Gaben? Was hast du in uns reingelegt? Also wo ist dein Platz? Wo sind deine Gaben? Wo sind deine Ressourcen? Und auch in diesem großen Kontext, was kannst du anbieten in dieser Mission, die wir gemeinsam haben als Gemeinde? Und ich möchte euch herzlich einladen, diese nächste Woche darüber zu beten und zu fragen und auch zu kommunizieren darüber. Vielleicht schreib es auf und wirf es in die Gebetsbox hinten, was Gott dir aufs Herz legt, für dich, für uns, was du anbieten kannst. Ich möchte euch einladen, dass wir einen Prozess starten, wirklich strategisch darüber nachzudenken, über unseren Auftrag, dass wir effektiver da drin werden, gezielter, ausgerichteter da dran gehen. Aber zuallererst brauchen wir die richtigen Prioritäten. Zuallererst brauchen wir das richtige Herz. Jesu Herz für die Menschen. Und deswegen lass uns beten, dass er das in unserem Herzen bewirkt. Lieber Herr, wir haben heute Morgen gesehen, dass du unseren ganz klaren Auftrag gibst. Und wir haben auch gesehen, wie sehr dir die Verlorenen am Herzen liegen. Dass du ein Retter bist, dass du selbst ein Missionar bist auf Rettungsmission. Und Herr, du willst es weiter durch uns tun. Und ich danke dir, dass wir dir nichts vormachen müssen heute Morgen. Dass wir nicht irgendwas heucheln müssen oder so tun, als wären wir geistlicher, als wir sind, oder aktiver, als wir sind. Herr, du siehst unser Herz. Und wir wollen dir unser Herz hinlegen. Heute Morgen. Und ich bitte, Herr, geh durch unsere Reihen jetzt. Und schenk du uns dein Herz für die Verlorenen. Lass uns weinen für die, die dich nicht kennen. Lass uns leidenschaftlich sein in dem Werk, das du uns aufgetragen hast. Lass uns die Menschen lieben, so wie du sie liebst. Wirke in uns, Herr, und sprich zu uns und für uns ganz persönlich, ganz konkret. Darum bitten wir dich heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Wer hat schon mal jemanden zu Jesus geführt? Wer hat das schon mal erleben dürfen? Das ist wunderbar, ne? Frag mal andersrum, wer hat es noch nie erlebt? Wer hat noch nie jemanden zu Jesus geführt? Okay? Ist okay, weil das liegt auch nicht in unserer Hand. Ich meine, unser Auftrag ist, die frohe Botschaft weiterzusagen. Wir können niemanden bekehren. Also bitte keinen Leistungsdruck in die Richtung, irgendwas Gesetzliches. Wir wollen ja nicht austauschen, wer hat mehr Kerben hier in seiner Bibel oder so. Wer hat mehr Ungläubige erlegt, sozusagen. Darum geht's nicht. Es ist Jesu Werk. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Aber der Grund, warum ich frage, ist, weil ich mir das wünsche für jeden von uns, dass er das wirklich erleben könnte und erleben dürft. Und vielleicht könnt ihr noch mal kurz aufzeigen, die gesagt haben, ich habe das ehrlich noch nie erlebt, dass ich mit jemandem persönlich beten durfte und ihn zu Jesus ziehen durfte. Dann lasst uns alle drumherum uns noch mal eins machen im Gebet und ganz konkret um diese Gnade beten. Weil es ist wunderbar. Und ich wünsche mir wirklich, und ich weiß, dass er sich das wünscht, dass jeder Einzelne das von euch erfahren darf. Und ich will es auch noch mehr erfahren und erleben. So, Vater, kommen wir nochmal zu dir und bitten ganz besonders für unsere Geschwister, die das noch nie erleben durften. Die vielleicht sogar treu waren darin und den Samen ausgestreut haben, der guten Nachricht, aber ja, vielleicht auch gegossen haben, aber noch nie ernten durften, das noch nie erleben durften. Und Vater, wir wollen ganz besonders für sie bitten um Gelegenheiten, dass du Menschen zu ihnen bringst, die wirklich reif sind, die, wo sie einfach erzählen und die reife Frucht praktisch fällt ihnen in die Hände, Herr. Schick Menschen zu ihnen, die wirklich dich suchen und die bereit sind, sich zu dir zu bekehren. Und ich bitte dich, lass sie diese wunderbare Gnade und diese Freude erfahren, wie es ist, einen Menschen zu dir zu führen. Und wie es ist, wenn ein Mensch wirklich reagiert auf die frohe Botschaft, die du persönlich weiter erzählt hast. Vater, wir wissen, wir können nichts verdienen vor dir. Es ist alles Gnade. Aber ich möchte dich bitten um diese ganz konkrete Gnade für unsere lieben Geschwister hier. Und Vater, ich bete es für jeden von uns, wir wollen es mehr erleben. Ja, wir wollen nicht nur irgendwie Transferwachstum erleben, dass Menschen von anderen Gemeinden sich irgendwie auf neue Gemeinden verteilen. Wir wollen erleben, dass Menschen gerettet werden in unserem Land hier, in unserer Stadt. Wir wollen erleben, dass unsere Familienmitglieder zu dir finden, unsere Freunde, unsere Nachbarn. Und Herr, wir legen sie dir hin und bitten, dass du Herzen öffnest, dass du Blindheit wegnimmst und dass du uns offene Türen und Gelegenheiten schenkst und uns dann auch echt den Mut schenkst, unseren Schweinehund zu überwinden und im Glauben die gute Botschaft weiter zu sagen. Und wir wollen beten, Herr, dass wir es erleben können, wie Menschen sich bekehren und wie du sie veränderst. Dafür hast du gelebt, Jesus, dafür wollen wir leben. Und wir beten jetzt um deinen Segen dafür und um deine Zurüstung, Herr. Du hast gesagt, wir werden deine Zeugen sein, wenn dein Geist auf uns kommt. Und so bitte ich zum Abschluss für alle von uns, lass deinen Geist ganz neu auf uns fallen. Erfrisch uns neu, schenk uns ganz neue Leidenschaft, schenk uns ganz neu dein Herz, schenk uns ganz neu Vollmacht und die Gaben, die wir brauchen. Und schenk uns vor allem eines, Mut und Vertrauen auf dich. Deine Liebe, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.